Wir kommen langsam, aber sicher zum Ende von unserer Haggai-Serie. Wir sind beim zweitletzten Teil und wer sich noch an den letzten Teil erinnern kann, der merkt, dass der sehr abrupt geendet hat. Nämlich mit einer harten Aussage über das Volk. Eine Aussage, unrein ist es. Und wir haben das grosse Glück, dass der Text dort nicht aufhört, sondern dass wir heute den zweiten Teil von dieser Prophetie vom Haggai anschauen können, die eben genau an das anknüpft. Gott setzt nach dem Vergangenen vom Volk einen Prüfstein ins Zukünftige ein. Unrein, das ist nicht das letzte Wort, das wir da sehen, sondern es gibt Hoffnung, weil Gott selber für das sorgen wird. Und wir wollen gerade zusammen Haggai 2, 15 bis 19 lesen. Und nun achtet doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist von diesem Tag und früher, ehe man Stein auf Stein legt am Tempel des Herrn. Bevor dies geschah, wenn man da zu einem Kornhaufen von 20 Scheffeln kam, so waren es nur 10. Wenn man zu einer Kelterkrufe kam, um 50 Eimer zu schöpfen, so waren es bloß 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und Hagel, alles Werk eurer Hände, dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. So achtet nun aufmerksam darauf von diesem Tag an und weiterhin vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist, achtet darauf. Liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Hat auch der Weinstock, den Feigenbaum, der Granatapfel und der Ölbaum noch nichts getragen? Von diesem Tag will ich segnen. Ich lese nochmal Vers 15. Und nun achtet doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist vor diesem Tag und früher, ehe man Stein auf Stein legte am Tempel des Herrn. Der Haggai knüpft direkt an die Gleichnisrede von den vorherigen Versen an, Verse 10 bis 14. Nachdem das Volk ganz klar mit unrein ist es bezeichnet hat, geht jetzt ein göttliches und nun. Er geht jetzt ein göttliches und nun. Noch einmal soll das Volk aufmerksam darauf achten, ganz wörtlich, wir haben das im ersten Kapitel schon gesehen, ihre Herzen darauf richten, ihr ganzes Sein prüfend einzusetzen. Und dabei verändert sich aber etwas im zeitlichen Aspekt von dem Prüfen. Im Kapitel 1, Vers 5 ist darum gegangen, den Weg zu prüfen. Dort, wo sie jetzt gerade dran sind, warum das so geworden ist. Aber jetzt ändert sich etwas in der Sicht vom Volk. Man müsste nämlich den Vers, wenn man den etwas genauer umschreiben würde, die Schlachter übersetzt zwar recht gut, und nun richtet eure Herzen darauf von diesem Tag an, ganz wörtlich, aufwärts. Also man soll ab dem Tag an aufwärts anfangen zu prüfen. Gott fordert an, also auf, einen Perspektivenwechsel einzunehmen. Ab dem Tag an muss sich etwas ändern. Von dem 18. Dezember 520 vor Christus an aufwärts sollen sie Acht geben auf das, was passiert. Und das war der Tag, wo sie angefangen haben, Stein auf Stein an die Grundlage des Tempels zu legen. Wo das Gebäude endlich angefangen hat, Form überzukommen. Wo die Vorbereitungsarbeiten endgültig abgeschlossen sind. Es ist der Tag, wo das Volk eigentlich ihre Umkehr praktisch nochmal zeigt. Und es geht jetzt nicht mehr darum zu prüfen, warum das Gericht über sie gekommen ist, sondern eben darum, was Gott ab dem Zeitpunkt verändern wird. Das Göttliche und nun durchbricht also das bisher dauernde Gericht. Die Unreinheit vom Volk wird sich ändern. Und das ist das Erstaunliche an Gott, dass Gott langmütig und gnädig und geduldig ist und sich immer wieder erbarmt über sich Volk, dass das Volk immer wieder darf Gottes Führung und Zuwendung erfahren, dass Gott dem Volk nahe geht. Und das dürfen wir auch heute noch wissen, dass Gott heute immer noch der gleiche ist, immer noch der ist, der uns nahe geht. Und vielleicht denken wir manchmal, wenn wir auf unsere Vergangenheit schauen, was wir alles schon für Seich gemacht haben, was wir alles schon für Sünden gemacht haben, was wir alles für Prägungen mitgenommen haben, dass eigentlich da gar nichts mehr Gutes rauskommen kann. Dass Gott eigentlich da die Hände gebunden sein muss mit unserer Vergangenheit. Dass wir irgendwo gefangen sind in dem. Aber auch da kann Gott mit seinem Und Nun hineinsprechen, eine Veränderung machen, eingreifen. Wir sind nicht unserer Vergangenheit ausgeliefert, wenn wir die Vergangenheit Gott herlegen. Wenn wir unsere Vergangenheit von Gott verändern lassen, einen Weg mit Gott gehen. Und das ist der grosse Unterschied, den wir vielleicht zur weltlichen Psychologie sehen. In dem geht es darum, seine Vergangenheit aufzuarbeiten und man ist dann halt gefangen, man ist ein Opfer von dieser Vergangenheit, von diesen Prägungen, die man drin lebt. Aber Gott durchbricht seine Vergangenheit. Gott durchbricht die alte Sünde, weil er sie vergibt. Und das ändert etwas, wir sind im Gefangen in dem. Und es macht Sinn, sich mit seiner Vergangenheit und seiner Prägung auseinanderzusetzen. Aber wir müssen uns von Gott das Und Nun durchbrechen lassen. Es gibt keine hoffnungslose Situation. Wir sind nicht ausgeliefert dem. Und das kommt so schön raus da in dem Text. Der Zustand vom Gericht ist jetzt abgeschlossen. Es ist vorbei, es liegt ab dem Tag hinter dem Volk. Und so wird das Prüfen, die Aufforderung zu prüfen, eigentlich zum Zeugnis fürs Volk. Und das dürfen wir auch als Vorlage nehmen, wenn wir selber unser Leben anschauen, wenn wir selber mal unser Zeugnis anschauen. Das Zeugnis besteht nämlich immer aus 3 Schritten. Nämlich das Leben, bevor wir mit Gott unterwegs gewesen sind, der Punkt, wo man das Leben mit Gott anfängt, und nachher der ganze Rest vom Leben, wo Gott in unserem Leben wirkt. Und so soll auch unser Zeugnis immer wieder sein, ja, was hat Gott gemacht, was hat sich verändert und was macht er jetzt? Gott selber fordert das Volk auf, das Zeugnis zu beachten. Und warum ist das wichtig? Weil eben unser Zeugnis, unser Erleben mit Gott nicht nur einfach für die anderen erbaulich sind. Wir kennen das in Evangelisationen, wo man ein Zeugnis abgibt oder im Kontakt mit Nichtgläubigen. Nein, sondern das ist auch für uns etwas ganz Wichtiges und Wertvolles, unser Zeugnis zu kennen. Zu wissen, was Gott Gutes da hat in unserem Leben. Zu wissen, was Gott ab dem ganz bestimmten Punkt, wo wir uns bekehrt haben, gemacht hat und verändert hat. Weil das treibt uns auch durch Zweifel und Anfechtungen, durch schwierige Zeiten, wo wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, ja, ist Gott wirklich mit mir unterwegs? Und darum möchte ich dir da ermutigen, schreibt euer Zeugnis mal auf. Ein Jahr, 4 Seiten, versucht das mal ganz kompakt zusammenzufassen. Dass ihr das in 2-3 Minuten erzählen könnt. Es hilft nicht nur den anderen, die das dann hören, sondern eben auch euch selber. Und damit jetzt eben das Volk, das Zeugnis und die Veränderung wirklich eigentlich kann vergleichen, macht Gott noch einmal den Rückblick. Wir lesen Verse 16 und 17. Bevor dies geschah, wenn man da zu einem Kornhaufen von 20 Scheffel kam, so waren es nur 10. Wenn man zu einer Kelterkufe kam, um 50 Eimer zu schöpfen, so waren es bloß 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilbung und Hagel alles Werk eurer Hände. Dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. Das ist spannend, dass da nur Herr steht und nicht Herr der Herrscharen. Das ist noch eine Beobachtung, die man da machen kann. Vor dem Tag, wo der Mangel im Volk, also vor dem Tag, also bevor der Tag kam, war der Mangel im Volk sichtbar, spürbar gewesen. Beim Korn hat es einen Einbruch von 50% weniger Ertrag gegeben, als man das eigentlich hätte erwarten sollen. Beim Wein und Öl, wo man gekeltert hat, sind sogar 60% Einbussen gewesen. Und das ist eine lebensbedrohliche Bilanz. Stellen wir uns mal vor, wenn in der Schweiz auf einmal 60% weniger Wirtschaftsleistung rum ist, dann würde es uns nicht mehr so gut gehen. Dort hätten wir ein bisschen Problem. Und das passiert in dem Volk. Bis jetzt ist jedes Bemühen vom Volk nichts nichtig gewesen, weil ihr Handeln unrein war. Getreidebrand, Vergilbung, Hagel, all das hat das Wachstum und die wenige Ernte, die gekommen ist, den Garaus gemacht. Und dabei ist spannend, dass Gott eigentlich die ganze Schöpfung braucht, um das Volk zu warnen und auf etwas hinzuweisen, dass es eben nicht gut ist. Und doch hat das Volk nicht erkannt. Doch ist das Volk nicht umgekehrt. Und die Tatsache ist leider eine Tatsache, die bis heute so ist. Die Botschaft vom Haggai, die gilt ja nicht einfach nur am damaligen Volk. Nein, sie ist auch heute noch top aktuell. Auch heute noch braucht Gott seine ganze Schöpfung, um uns auf ihn aufmerksam zu machen. Wir lesen das im Römer 1, kann man das schön lesen, dass Gott eigentlich durch seine Schöpfung erfahrbar ist. Dass man eigentlich könnte wissen, es muss ein Schöpfer um sein. Doch wie damals kommt man auch heute nicht auf die Idee zu umkehren. Die Reaktion aufs Gericht und der Umkehrruf Gottes, der fällt dabei ganz unterschiedlich aus. Es kann Ablehnung sein, es kann Auflehnung sein, es kann Angst und Rückzug sein, es kann ein Wegschauen sein, ein Auge zumachen sein von diesen Tatsachen oder einem blinden Aktivismus. Ich schaffe das schon selber. Gott brauche ich nicht. Dabei wäre eigentlich nur die Umkehr zu Gott das Einzige, was hilft. Allein Buss um die Umkehr hilft. Wir lesen das im Zacharia 1,3 schön, und ja auch einen Monat vorher, Gott das zum Volk sagt, darum sollst du zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Herrscharen, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Herrscharen, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscharen. Das Ziel von Gott ist also ganz klar und eindeutig. In der ganzen Bibel findet man das immer wieder. Das Ziel von Gott ist, dass man umkehrt, dass man Buss tut, dass man seine bösen Wege verlässt und zu ihm zurückkommt. Und das Ziel hat er auch heute noch mit dieser Welt. Und so sehen wir in diesem Vers etwas von Gottes grösstem Anliegen und Herz für uns. Dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir. Was ist das für ein bedauerliches Ausdruck, den Gott da machen muss? Es ist ein Leiden an dem Zustand des Menschen. Ja, Gott hat kein Gefallen am Unglück dieser Welt. Und das Bedauern, das zieht sich durch die ganze Bibel durch, von Genesis bis Offenbarung. Und wenn wir 200 Jahre vorher schauen, nur als Beispiel, lesen wir im Amos 4,9 eigentlich fast eine Kopie von dem Vers. Es ist fast wortwörtlich übereinstimmt, darum lese ich den jetzt nicht vor. Aber wenn man im Amos weiter schaut, nur ein paar Verse weiter, im Kapitel 5, sehen wir, dass Gott selber ein Klaglied über die Unbußfertigkeit vom Volk anstimmt. Gott ist nicht egal, dass das Volk nicht umkehrt. Im Amos 5, 6 lesen wir, «Sucht den Herrn, so werdet ihr leben.» Sonst wird das Haus Josefs wie ein Feuer überfallen und es verzehren und niemand wird Bethel löschen. Aber das steht nicht am Anfangsgericht, sondern am Anfang steht die Aufforderung, umzukehren und zu leben. Das ist das Anliegen Gottes. Und leider ist das Volk vor 200 Jahren nicht umgekehrt. Und Konsequenz lesen wir jetzt da im Haggai. Der Tempel ist zerstört, das Volk ist zurückgekommen aus dem Exil und hat viel Leiden müssen durchleben. Aber das wäre alles gar nicht nötig gewesen, wären sie vorher umgekehrt. Wie lesen wir so Stellen, wo es ums Bedauern Gottes geht? Lassen wir die schnell einfach mal drüber und sagen, ja, das ist halt so gewesen, die sind halt einfach blöd gewesen, wir sind da schon noch ein bisschen besser heute. Haben noch ein bisschen mehr Erkenntnis. Lassen wir das einfach durch und sagen, das kommt so viel mal vor, das tangiert mich eigentlich nicht so. oder bewegt uns der Zustand genauso wie Gott? Bewegt uns die Verlorenheit von der Welt genauso, wie das Gott bewegt? Ja, wenn nur eine Botschaft heute in dein Leben sprechen darf, dann ist das die Botschaft, dass Gott wirklich um jeden einzelnen Mensch wirbt. Dass Gott es bedauern hat, dass Menschen trotz all seiner Warnrufe nicht umkehren. Dass Gott das nicht egal ist, was mit der Welt passiert. Dass es ihm so nicht egal ist, dass er selber in Jesus Christus in die Welt hineinkommt, ans Kreuz geht und leidet für unsere Sünde. Dass wir eben können umkehren zu ihm. Gott ist es nicht egal. Und darum darf uns das auch nicht egal sein. Gott hat keine Freude am Tod vom Gottlosen, sondern er will, dass wir leben können. Und das Bedauern kommt auch bei Jesus so stark raus, wenn er zum Beispiel über Jerusalem klagt. Wie lange habe ich darum gerungen, dass ihr umkehrt, aber ihr habt es nicht wollen. Und jetzt ist der Zug abgefahren. Und das ist das Bedauerliche, was wir sehen. Wir wollen also das Anliegen Gottes in unser Herz sprechen lassen. Wir wollen uns von dem bewegen lassen, was die Bibel uns da sagt. Wir wollen das nicht einfach an uns umherziehen lassen. Wir wollen nicht unbarmherziger, ja kälter sein als Gott selber in unserem Denken. Und manchmal habe ich das Gefühl, passiert uns das so schnell, wenn wir uns in Theologie verlieren. Wir machen uns viel Gedanken, wie ist das jetzt mit dem und dem und wie ist Gott jetzt das und dürfen wir denn das und dürfen wir denn das. Aber wir verlieren das Zentrum aus dem Blick. Das Zentrum, dass Gott das grösste Anliegen ist, dass wir leben, wie wir umkehren können durch Jesus Christus. Ist das unser Zentrum, wenn wir die Bibel lesen? Es gibt Hoffnung für das Volk da. Gott lässt das Volk nicht im Gericht, sondern es gibt Hoffnung und so gibt es auch heute noch Hoffnung für die Welt. Gnadezeit ist jetzt noch. Wir können jetzt noch umkehren. Und das verändert nachhaltig. Ihr leset das im Vers 18. So achtet doch aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin, vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist, achtet darauf. Und vielleicht ist der eine oder andere aufgefallen, dass der Vers sehr strukturiert aufgebaut ist. Es ist nämlich eigentlich eine Umklammerung von einer dreifachen Wiederholung. Und es wird nämlich dreimal der Tag erwähnt. Von diesem Tag an, vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an. Dreimal wird das wiederholt. Und es ist eingeklammert in zweimal achtet darauf. Also achtet darauf, dreimal wird der Tag rausgekommen und nachher nochmal achtet darauf. Also das ist ganz sehr bewusst, wird da etwas rausgekommen. Der Tag ist ein ganz spezieller Tag. Das ist ein Tag, wo man ganz dick und fett soll im Kalender markieren, sich daran erinnern soll. Denn an dem Tag wird sich alles ändern, wird der Wind sich drehen und zwar spürbar und prüfbar für jeden Einzelnen im Volk. Gott hebt also die Wichtigkeit von dem Wendepunkt ganz bewusst raus und damit zeigt er dem Volk auf, dass seine Zuwendung und sein Sagen nicht einfach Theorie wird sein. Es ist kein schönes Wunschdenken, sondern es ist prüfbar und sichtbar und für jeden in dem Volk, nicht nur für Einzelne. Gott markiert also einen Start von einer neuen Verheißung. Es ist der Tag, ab dem sich alles ändert. Der Tag, an dem sich Gott selber verpflichtet, dass er in Raum und Zeit einen Unterschied machen wird. Und der Tag soll jeder sich in die Agenda schreiben. Das soll niemand vergessen. Gott muss sein Handeln und sein Sagen da nicht verstecken. Er muss das nicht im Verborgenen machen, sondern er will, dass die Menschen das ganz klar sehen. Und so ein Datum haben wir auch in unserem Leben. Das ist das Schöne. Auch wir, die uns bekehrt haben, haben so ein Datum. Nämlich das Datum, wo wir umgekehrt sind zu Gott, unser Leben von Gott verändern lassen haben. Wiedergeboren worden sind durch den Glauben. Und oft hören wir in christlichen Kreisen so Aussagen, die gut tönen. Gott liebt dich, so wie du bist gut, so wie du bist. Oder wir sind nicht besser als die anderen, sondern wir sind einfach nur besser dran. Aber das sind Aussagen, die eigentlich nicht korrekt sind, nicht vollständig sind, nicht biblisch sind. Vollständig wird das nämlich so heißen: Gott liebt dich, wie du bist, aber er lässt dich nicht so. Oder wir sind nicht besser als die anderen, aber Gott verändert uns stetig, Herr, zum Besseren. Wir bleiben nicht so, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Wenn Gott in unser Leben tritt, dann bleibt nicht so, wie es vorher war. Dann ändert sich etwas Grundlegendes. Im 2. Korinther 5, 17 lesen wir: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das passiert, wenn wir uns bekehren. Und das ist das Geniale am Evangelium, dass wir eben nicht mehr in unseren alten Machenschaften gefangen sind, nicht mehr der Sünde ausgeliefert sind, sondern durch Jesus Christus ein neues Herz, eine neue Schöpfung sein dürfen. Und darum ist unsere Bekehrung der Wendepunkt, das Prüfdatum, wo wir dick und fett in unserem Leben dürfen als Prüfstein brauchen. Und darum müssen wir uns mal die Frage stellen: Hat sich seit meiner Bekehrung etwas grundlegend in meinem Leben verändert? Oder bin ich vielleicht seit 50 Jahren da in der Gemeinde und bezeichne mich als Christ, aber wenn ich zurückschaue, ist mein Herz eigentlich nicht anders? Hat sich nichts geändert? Ich bin genau noch der gleiche. Und dann habe ich eine Frage an dich, ob du vielleicht den Schritt wirklich gemacht hast. Ob du dein Herz wirklich erneuert lassen hast von Gott. Jesus Christus will von dem Tag an, wo du ihm dein Leben zur Verfügung gegeben hast, durch den Heiligen Geist dein Leben verändern. Du bleibst nicht so, wie du warst. Und das macht Gott mit jedem in seinem eigenen Tempo. Jeder auch in seiner eigenen Art. Bei der einen ist das vielleicht ein plötzliches Befreitsein von Drogen und Sucht und was auch immer und ein riesen Tamtam und vielleicht noch heilig und alles Mögliche. Und bei der anderen ist das vielleicht ein stetiges Ernstnehmen von seiner eigenen Sünde. Oder ein liebevollerer Umgang mit anderen. Oder eine herzensverändernde Haltung gegenüber Gott und seinem Wort. Wo man vielleicht früher aus Pflicht und weil die Eltern haben wollen, in den Gottesdienst kommen ist, merkt man einfach: Nein, ich will selber zum Gottesdienst kommen, weil ich den Gott liebe und ich ihn kennenlernen will. Und nicht aus Pflicht, sondern eben aus Liebe handeln auf einmal. Und das zeigt sich in jedem Leben anders, aber es zeigt sich in jedem Leben, auch in deinem Leben. Durch die Bekehrung ändert sich nicht alles sofort. Aber es ist ein Start in einen Weg von der Veränderung. In einen prüfbaren Weg von der Veränderung. Ein Weg, der bis in die Ewigkeit dauert. Gibt es in deinem Leben so einen Tag, ab dem sich es verändert hat? Oder merkst du, dass du eigentlich immer noch der gleiche bist, wie schon immer? Dass du immer noch mit den gleichen Problemen zu kämpfen hast? Dann ist heute vielleicht der Tag, wo du umkehrst. Und du dein Leben Gott ganz herleihst. Und du sagst: Ich will die neue Schöpfung, die neue Kreatur sein. Ich will vom Heiligen Geist verändert werden. Grundlegend mach du das, Herr. Und dann wird Gott das machen. Weil das ist seine Zusage, die er in seinem Wort gibt. Eins dürfen wir sicher sein: Gott kann jeden Mensch annehmen. Egal wie seine Situation aussieht. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Egal wie unrein wir sind, wie das Volk auch unrein war. Aber Gott wird kein Mensch so lassen, wenn er ihn annimmt. Gott wird mit jedem Mensch einen Weg gehen. Ab dem Tag, wo wir seine Gnade und Vergebung annehmen, ist der Start der Veränderung. Und das erfahrt das Volk da beim Haggai ganz praktisch. ein Leben, das von der Zuwendung Gottes erfüllt ist, ab jetzt. Wir lesen Vers 19. Liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatäpfel oder der Ölbaum noch nichts getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Der Haggai stellt nochmal zwei rhetorische Fragen. Und beide Fragen sind eigentlich mit Nein zu beantworten. Wir befinden uns ja im Dezember, das ist das Ende der Aussaatzeit gewesen. Saatgut, nein, das ist nicht mehr im Speicher, das ist ausgesät worden, hoffentlich schon. Es wäre ein bisschen spät, sonst langsam. Und die Bäume, ja, die haben auch noch keine Früchte gebracht. Das ist ja nicht Fruchtzeit, sondern es ist eben Aussaatzeit. Das Volk steht also mit komplett leeren Händen da. Sie können nur noch warten, bis die Ernte kommen wird. Sie können nur noch darauf vertrauen, dass Gott sein Segen wirklich eintreffen lässt. Und das ist eine Herausforderung. Das Volk steht mit leeren Händen da und jetzt sagt Gott, ab diesem Tag will ich segnen. Und die sagen, ja super, oder? Aber Gott wird das machen. Und sie müssen darauf vertrauen. Und so leben auch wir aus dieser Hoffnung heraus, dass Gott zu seinem Wort stehen wird. Genau wie das der Hebräer 11, Vers 1 sagt. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Genauso wie das Volk das da erlebt hat. Mit leeren Händen, aber zu wissen, Gott hat es verheißen. Er wird sagen. Auch wir müssen wie das Volk mit leeren Händen im Glauben zu Gott kommen. Aber er wird uns nicht mit leeren Händen zurücklassen, sondern er wird auch unser Leben segnen, sichtbar. Und wie schön ist das jetzt da, dass die Bibel uns sagt, wie Gott die Verheißung erfüllt hat. Das ist so wunderbar beim Haggai, dass wir da so viele Informationen eigentlich zu dem haben. Und wir sehen ganz genau, wie Gott die Verheißung erfüllt hat. Und er hat die ganz anders erfüllt, wie wir könnten meinen. Wir würden jetzt vielleicht da denken, ja, am nächsten Tag ist auf einmal die ganze Ernte gewachsen und es ist alles gut gewesen und irgendein riesen Wunder. Nein, Gott hat noch viel wunderbarer gehandelt. Im Esra 5 bis 6 lesen wir nämlich von dieser Begebenheit. Das passiert kurz darauf ab, wenn sie die Grundsteine gelegt haben, sichtbaren Bau gemacht haben, kommen die umliegenden Völker wieder und fangen an, den Bau wieder anzugreifen. Sie machen wieder einen Aufstand gegen den Bau und sie gehen so weit, dass sie wieder an offizielle Stelle ein Schreiben machen, nämlich an König Darius. Und sie machen das Schreiben, wo sie sagen, der soll doch den Bau überprüfen und verhindern. Im Esra 5,8 lesen wir das, für die, die das interessiert. Und das erinnert uns an eine Begebenheit, 16 Jahre vorher ist das schon passiert. Aber dort ist das gar nicht so weit gekommen, sondern das Volk hat von sich aufgehört, den Bau zu machen. Aber das Mal beruft sich das Volk auf das, was Gott ihnen schon vor 16 Jahren eigentlich ermöglicht und legitimiert hat. Vor 16 Jahren ist nämlich das Kyrus-Edikt rausgegeben worden, dass sie den Tempel bauen sollen. Und wenn wir im Daniel und in den Esther-Buch lesen, dann merken wir, dass ein Edikt vom medisch-persischen Kaiser nicht hätte können aufgehoben werden, auch nicht durch einen späteren Kaiser. Also das Edikt, das nachher gekommen ist, dass der Tempel eigentlich nicht mehr hätte gebaut werden, ist eigentlich gar nicht rechtens gewesen. Das Volk hätte eigentlich schon lange können bauen. Das ist absolut legitimiert worden. Und darum ist es jetzt spannend, dass der Darius im Archiv nachforschen lässt. Ja, wie ist denn das gegangen da? Und er findet das Kyros-Edikt und er sieht, dass in der Tat der Bau legitimiert und befohlen worden ist. Und er lässt einen ganz erstaunlichen Befehl rausgeben. Im Esra 6, 7 bis 10 lesen wir den Befehl. Lasst sie arbeiten an diesem Haus Gottes, der Statthalter von Juda und die Ältesten der Juden sollen das Haus Gottes an seiner Stätte wieder aufbauen. Auch ist von mir befohlen worden, wie ihr diesen Ältesten Judas behilflich sein sollt, damit sie dieses Haus Gottes bauen können. Man soll aus den Gütern des Königs von den Steuern jenseits des Stromes diesen Leuten die Kosten genau erstatten, damit sie nichts behindert werden. Also die königliche Kasse ist selber angeknüpft worden, um das Volk zu versorgen. Und es geht noch weiter. Und was sie benötigen an jungen Stieren oder Widern oder Lämmern als Brandopfer für den Gott des Himmels oder an Weizen, Salz, Wein und Öl, das soll ihnen nach Angaben der Priester in Jerusalem täglich gegeben werden. Ohne Verzug. Täglich. Nicht erst im Monat. Nicht erst im Jahr. Täglich. Gott hat Gewaltiges gemacht da. Gott hat seine Verheißung absolut erfüllt und auf wunderbare Weise. Er ist zu seinem Ziel gekommen. Und das Volk hat mit dem wahrscheinlich nie gerechnet. Wo kurz nach dieser Segensverheißung wieder weltliche Anfeindungen gekommen sind, hat das Volk resignieren und sagen, Gott hat uns angelogen. Jetzt kommen die Anfeindungen da wieder. Was sollen wir jetzt da noch? Wir geben alles auf. Aber Gott hat genau diesen Zustand gebraucht, um sein Segen zu erfüllen. Und das ist für uns auch etwas Wichtiges heute. Dass wir wissen dürfen, dass Gott auch in all dieser Anfeindung und Anfechtung, die wir in dieser Welt erleben, sein Ziel erreichen wird. Und manchmal genau exakt durch das. Vertrauen wir darauf, dass Gott das macht. Dass Gott die schwierigen Situationen in dieser Welt zu unserem Guten kann brauchen. Gott kann es. Er hat es bewiesen und er kann es weiterhin. Gott hat seine Verheißung zum Volk absolut erfüllt, sodass keinerlei Mangel mehr gegeben hat und dass der Bau in 4,5 Jahren hat abgeschlossen werden konnte. Eine wahnsinnige Leistung, wenn man das anschaut. Aber ich will da noch eine weitere Seite einnehmen, wenn wir am Schluss von Haggai herkommen. Nämlich eine Seite von einer Realität, die vielleicht auf den ersten Blick eher entmutigend ist. Nämlich, dass der weltlich materielle Segen nicht von ewiger Dauer war. Das Volk hat sich nicht auf dem ausruhen können. Nämlich 60 Jahre später, zur Zeit von Esra und dem Nehemia, lesen wir, dass erneut Hungersnot und Sünde sich im Volk breit macht. Im Nehemia 5,3 lesen wir, andere sprachen, wir mussten unsere Äcker, unsere Weinberge, unsere Häuser verpfänden, damit wir Getreide bekommen in der Hungersnot. Also 60 Jahre später lesen wir, dass wieder ein Gericht über das Land geht. Und damit sind wir dort schon sehr nah am Ende vom Alten Testament angekommen. Und es kommt am Ende vom Alten Testament etwas ganz Wichtiges raus. Das Gesetz Herzen nicht nachhaltig verändern kann. Dass es etwas Besseres braucht als der materielle Segen. Als das Tempelgebäude, das mit Stein und Holz gebaut ist. Dass es etwas Ewiges braucht, etwas, das Bestand hat. Am Ende vom Haggai und vom Alten Testament kommt raus, dass der alte Bund nicht nachhaltig verändern und retten kann. Es braucht etwas Größeres, etwas Wichtigeres, etwas Besseres. Der Haggai eröffnet da also die Sehnsucht auf das Hoffen auf den Messias. Auf den, der kommen wird, auf das Ersehnte von allen Heidenvölkern, auf Jesus Christus. Wo wir in ihm den vollständigen, wahren, ewigen Segen haben. Er, uns original ist, nicht das Abbild, nicht irgendein Gleichnis. Sondern er ist der, der alles vollendet. Und darum endet der Haggai auch nicht mit dieser schönen Aussage, von diesem Tag an will ich segnen. Sondern er geht noch weiter. Wir haben das nächste Mal noch mal ein paar Verse zum Anschauen. Aber die Verse sind so gewaltig, weil sie eben genau auf den Messias, auf Jesus Christus herweisen. Auf das, was besser ist als der materielle Segen. Auf das, was verhebt in Ewigkeit. Und auf den werden wir schauen. Auf unseren Erlöser und Retter, der unser Leben prüfbar verändert. Jetzt und bis in alle Ewigkeit. Amen. Ich will noch beten. Ja, Jesus Christus, wir loben und preisen dich für dein Werk, das du da hast. Dass du einen Prüfstein in jedem einzelnen Leben gegeben hast, wo wir prüfen dürfen, was du mit uns gemacht hast. Dass du unser Leben nicht so sein lassen willst, in dieser Sünde und Prägungen und ja, in dem ganzen Verfluchten, das war in unserem Leben, sondern dass wir in dem Segen von dir leben, in dem verändernden Leben, und prüfbar, sichtbar ist. Nicht nur für uns, sondern auch all für uns um uns herum. Und ich bitte dich, dass du uns gerade in dieser Woche zeigst, wo du uns verändern willst, wo wir vielleicht Punkte haben, wo wir dir noch nicht ganz übergeben haben, wo wir deine Veränderung noch brauchen, wo wir noch auf einem Weg sind mit dir. Gib du uns immer wieder die Kraft und die Hoffnung, dass du das kannst. Dass es bei dir keine hoffnungslose Fälle gibt, sondern du in deiner Gnade jedem Einzelnen entgegenkommen willst. Herr, wir loben und preisen dich für deine grossen Wunder. Amen.